Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mehr als 2 Jahre Pandemie haben ihre Spuren hinterlassen bei Lehrkräften und bei Schülerinnen und Schülern. Welche das sind, zeigt das aktuelle Deutsche Schulbarometer. Die Studie und Reaktionen darauf sind ein Thema bei uns bis um 3. Am Mikrofon begrüßt Sie dazu Regina Brinkmann. Hallo. Mit Beginn der Pandemie hat sich in vielen Branchen und Berufsfeldern die Arbeit verdichtet, zum Beispiel in der Pflege. Viele, vor allem Intensivpflegekräfte, sind inzwischen sogar ausgestiegen, weil sie die ständige Belastung durch überfüllte Stationen und zu wenig Personal nicht mehr ertragen. Ein anderer Bereich sind die Schulen. Auch hier ist die Stresskurve durch die Pandemie extrem gestiegen. Wie belastet zum Beispiel Lehrkräfte sind und wie sich das auswirkt, zeigt das aktuelle Deutsche Schulbarometer der Robert-Bosch-Stiftung. Über die Ergebnisse spreche ich mit Dagmar Wolf. Sie leitet den Bereich Bildung bei der Robert-Bosch-Stiftung. Frau Wolf, welche Spuren hat die Pandemie bei den Lehrkräften hinterlassen?
Ja, im Grunde kann man nahtlos anschließen an das, was Sie gesagt haben, zu den Pflegekräften. Auch bei den Lehrkräften hat die Corona-Pandemie deutliche Spuren hinterlassen. Sie wird als Zeit erlebt einer sehr hohen Arbeitsbelastung. 92% der befragten Lehrkräfte erleben ihr Kollegium als sehr hoch oder hochbelastet. Sich selbst geben sie an, mit 84% erleben sie als hoch oder sehr hoch belastet. Und wir können feststellen, je höher die Lehrverpflichtung ist, die Lehrkräfte übernehmen, desto höher ist auch ihr eigenes Belastungserleben.
Wie wirkt sich das konkret aus, gesundheitlich zum Beispiel?
Die Konsequenz ist, dass eine Art Entgrenzung stattfindet der Arbeit. Lehrer arbeiten nachts, Lehrer arbeiten an Wochenenden, geben an, dass Ruhephasen fehlen, in denen sie wirklich auch abschalten können. Das bemängeln sehr viele befragte Lehrkräfte. Durch dieses nicht mehr zur Ruhe kommen, haben wir dann eben in der Konsequenz auch körperliche Beschwerden. 62% der befragten Lehrkräfte geben an, dass sie körperlich erschöpft sind und zwar permanent. Also sie kommen auch nicht mehr in die Erholungsphase. 46% der Lehrkräfte geben beispielsweise an, dass sie mental eine große Erschöpfung erleben. Dicht gefolgt ist es dann von innerer Unruhe, Angespanntheit, von Nacken- und Rückenschmerzen und von sehr vielen anderen Symptomen, die wir zur Auswahl gestellt haben, die dann in etwa in gleicher Häufigkeit angegeben werden. Zusammengefasst kann man vielleicht sagen, Lehrkräfte erleben sich auch körperlich belastet und das führt natürlich irgendwann auch dazu, dass sie krank werden.
Was machen Sie denn mit dieser Belastung? Machen Sie es ähnlich wie die Pflegekräfte, die sich dann irgendwann einen anderen Job suchen?
Auch das müssen wir erwarten. Wir konnten erheben, dass 13% der Lehrkräfte aktuell darüber nachdenken, im kommenden Schuljahr Deputat zu verringern. Interessant bei der erhobenen Zahl ist, dass es vor allem Lehrkräfte in Teilzeit sind, die nochmal darüber nachdenken, ihr Deputat weiter zu verringern.
Wieso gerade Teilzeitkräfte?
Wir vermuten, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass Teilzeitkräfte eben oft auch Familienarbeit leisten und gerade in der Corona-Pandemie eben diese doppelte Belastung in den Familien mit schulpflichtigen Kindern und gleichzeitig in den Schulen eben mit all diesen Herausforderungen, von denen wir wissen, dazu führen, dass diese Lehrkräfte sich besonders stark belastet erleben.
Was hat das für eine Auswirkung langfristig gesehen dann auch auf den Schulbetrieb?
Der Schulbetrieb ist unter Druck und zwar schon länger. Der Lehrkräftemangel ist ja nicht erst etwas, was wir seit Corona beobachten können, sondern das ist etwas, was uns lange begleitet, vor allem eben in den Grundschulen und in den weiterführenden Schulen mit Ausnahme des Gymnasiums. Und wir müssen damit rechnen, dass dieser Lehrkräftemangel sich natürlich durch diese aktuell geschilderte Situation noch mehr zuspitzt und dementsprechend der Druck für die verbliebenen Kräfte im System, ähnlich wie im Gesundheitssystem, größer wird.
Schauen wir mal auf die andere Seite im Klassenzimmer. Wie erleben denn die Lehrkräfte ihre Schülerschaft? Welche Auswirkungen machen sich dort bemerkbar durch die Pandemie?
Auch hier haben wir natürlich eine deutliche Zunahme am Belastungserleben, dass die Lehrkräfte bei ihren Schülerinnen und Schülern beobachten. Und hier haben wir vor allem Vergleichszahlen aus dem September, die wir den aktuellen Zahlen gegenüberstellen können. Wir haben einen deutlichen Anstieg beim Thema Konzentration von im September noch 67% auf jetzt 82%. Ähnlich verhält es sich mit den beobachteten Motivationsproblemen. Der Anstieg ist auch da bei der wahrgenommenen körperlichen und motorischen Unruhe der Schülerinnen und Schüler. Das ist vor allem eben auch im Grundschulbereich ganz stark zu beobachten. Wir nehmen aber auch eben im sehr viel stärker persönlichen der Schülerinnen und Schüler wahr, dass sie sich zurückziehen, dass sie niedergeschlagen sind und dass das zunimmt, dass sie nicht mehr zur Schule gehen. Also auch hier haben wir einen deutlichen Anstieg auf etwa ein Drittel der Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zur Schule gehen. Und wir nehmen wahr, dass wir einen deutlichen Anstieg haben im aggressiven Verhalten. Das lag im September noch bei 23% und liegt jetzt bei 42% der Lehrkräfte, die wir befragt haben, die angegeben haben, das bei ihren Schülerinnen und Schülern zu beobachten.
Sagt Dagmar Wolf, Leiterin des Bereichs Bildung bei der Robert-Bosch-Stiftung, über die Ergebnisse des aktuellen deutschen Schulbarometers. Dazu wurden im April mehr als 1000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen online befragt. Und wir bleiben noch dran am Thema und gehen dazu auf das Kölner Messegelände.
Campus und Karriere. Live von der Didakta 2022.
Jetzt haben wir eben ja ganz viele Zahlen im Interview gehört und gehen auf die Bildungsmesse und haben dort bei Lehrkräften nachgefragt, wie sie diese Ergebnisse, diese Zahlen des Deutschen Schulbarometers bewerten und wie sie selbst mit der zunehmenden Arbeitsbelastung umgehen.
Im schlimmsten Fall irgendwie reduzieren, irgendwelche Unterrichtsinhalte weglassen oder dann über Aufgaben zu Hause, na, über Online-Fernunterricht, Distanzunterricht, das Ganze dann versuchen nachzuholen, was natürlich dann auch wieder heißt, das muss zusätzlich vorbereitet werden. Und oft ist es natürlich dann auch die Arbeitszeit abends, ne? Also quasi dann noch, wenn dann eigentlich eine Ruhephase einsetzen sollte, die man zur Erholung braucht.
Es geht an die Substanz, ganz eindeutig. Die Krankenstände werden immer mehr. Ich persönlich habe auch meine Stundenzahl reduziert, weil ich auch noch selbst zwei Kinder zu Hause habe, die auch noch ihre Mutter brauchen. Da muss man schon ganz schön haushalten mit seinen Kräften. Wenn ich aus politischen Kreisen immer wieder höre, das muss die Schule jetzt auch noch leisten, Medienerziehung, Stichwort Digitalisierung, wir sind im Prinzip ins kalte Wasser geschmissen worden, nichts läuft, das ist so nicht leistbar. Es weitet sich immer mehr aus und da muss man auch dann selbst für sich Grenzen setzen und sagen, so und jetzt ist Schluss. Und auch mal am Wochenende dann sich wenigstens mal einen Tag gönnen und sagen, so jetzt reicht's und die Familie ist auch noch da und ich muss auch meine Batterien wieder aufladen.
Das kann ich absolut nachvollziehen. Ich denke, das kommt da immer auch auf den Altersdurchschnitt drauf an. Bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen ist das eher weniger der Fall, gerade so ab 50. Kam durch die Pandemie, da kamen Herausforderungen hinzu und der Wunsch nach Stundenreduzierung ist da, also denke ich, weit größer als 10%, sodass das für mich, glaube ich, ein Mittelwert ist über alle Altersschichten. Also bei den älteren Kolleginnen und Kollegen ist das wesentlich höher.
Ja, schon mal diese Stimmen von Lehrkräften auf der Didakta durchgeführt oder nachgefragt hat mein Kollege Martin Schütz, den ich jetzt vor Ort begrüße. Das waren ja jetzt schon einige auch recht emotionale Reaktionen, muss man sagen. Welche Reaktionen gab es denn noch, zum Beispiel von Gewerkschaften und Verbänden?
Ja, also egal ob Philologenverband, GEW, also Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, oder VBE, also Verband Bildung und Erziehung, alle sagen, genau diese emotionalen Eindrücke, dieses Erleben des Jobs und diese Überbelastung, die bekommen wir jeden Tag von unseren Mitgliedern exakt so wiedergespiegelt.
Und was sind da so Eindrücke? Was wird da geschildert?
Also relativ drastisch hat das heute Sabine Mistler, die Vorsitzende des Philologenverbands Nordrhein-Westfalen, beschrieben, wie die Stimmung in den Lehrerzimmern ist.
In den Lehrerzimmern ist große Erschöpfung, große Müdigkeit, große Erschöpfung. Das ist so dieses letzte einmal noch aufatmen oder durchatmen bis zu den Ferien und die Hoffnung auf Entspannung und Ruhe. Und es ist ein bisschen deprimierte Stimmung im Augenblick. Und ich habe so etwas in der Form, so wie es in diesem Jahr auch zu sehen ist, noch nicht erlebt.
Ja, und diese Niedergeschlagenheit von Verbandsseite ist keine Einzelmeinung. Anne Deimel, das ist die stellvertretende VBE-Landesvorsitzende von Nordrhein-Westfalen, hat uns gegenüber das so kommentiert.
Wir erleben eben auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen in diesen Situationen erkranken. Und dann kommen wir zu der Bosch-Stiftung, dass viele wünschen, dass sie eher rauskommen aus dem Dienst. Das ist nur zu verständlich. Das hat sich die ganzen letzten Jahre wirklich entwickelt. Und wir sehen das auch in den Personalräten, dass wir einfach immer mehr damit konfrontiert sind, Kolleginnen und Kollegen zu beraten, wie sie im System Schule noch weiter leben können.
Ja, und diese Worte hat sie bewusst gewählt, weil sie sagt, das ist mittlerweile existenzbedrohend für ganz viele Kolleginnen und Kollegen, weil aus deren Sicht das System Schule schon länger eigentlich über seine Belastungsgrenze hinweggekommen ist. Und durch die Pandemie ist die Arbeit dann eben noch weiter verdichtet worden.
Also durchaus düstere Stimmung auf der Didaktor.
Ja, also unter vielen Lehrkräften ist das so, auch weil aus deren Sicht nicht erkennbar ist, dass sich schnell was ändern wird. Die Situation, so ist die Prognose, wird eher noch verschärft, alleine schon, weil ja viele Schulen aktuell tausende geflüchtete Kinder in den Unterricht irgendwie integrieren wollen und auch müssen. Und das wird zusätzliche Ressourcen bilden, die eigentlich gar nicht da sind. Laut der GEW sind an manchen Schulen nur noch 50-60% der Stellen zu 100% besetzt. Und jede Lehrkraft, die dann auch nur um ein paar Stunden reduziert, die verschärft dann eben dieses Problem nochmal.
Welche Angebote macht denn die Didakta für ihre Besucherinnen und Besucher, um die Situation vielleicht ein bisschen zu entschärfen?
Also auf der Didakta gibt es ja viele Workshops, viele Seminare, viele Angebote, dass man sich weiterbilden kann. Das beginnt beim Zeitmanagement für die einzelne Lehrkraft. Das macht die Gesamtsituation nicht besser, soll aber dabei helfen, den Arbeitstag halt besser durchzuorganisieren, sodass man vielleicht mehr Ressourcen frei hat. Und die Bosch-Studie befasst sich auch zunehmend mit aggressivem Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Da gibt es Workshops und Vorträge, beispielsweise die Option, sich mit Mediation zu befassen, um Konflikte besser zu steuern und auch eine andere Dynamik in eine Klasse reinzubekommen. Und für die Schulleitung gibt es diverse Angebote, wie ein Kollegium auch eben durch diesen Wandel, der jetzt gerade hier ist, wirklich ohne zusätzliche Frustration entstehen zu lassen, durchbringen kann.
Corona-Pandemie und Personalmangel haben laut dem Deutschen Schulbarometer zu einer alarmierend hohen Belastung von Lehrkräften geführt. Auch auf der Didakta gab es dazu viele Reaktionen. Eingefangen hat sie Martin Schütz und wir schalten gleich nach der Musik noch einmal zu ihm. Wir zählen mal mit. Heute Tag 3 auf der Didakta. Wir berichten weiter live mit unserem Kollegen Martin Schütz. Schauen wir mal auf die Ausstellerinnen und Aussteller. Dazu gehören ja traditionell viele Schulbuchverlage. Wie stark haben die eigentlich noch so klassische Bildungsmaterialien, muss man sagen, aus Papier? Also ich rede da jetzt vom Buch oder vom Arbeitsheft im Angebot, Martin.
Ach, da ist eigentlich immer noch alles vertreten, also wirklich von den kleinen Büchern, die beispielsweise die Klassiker der deutschen Literatur enthalten und vielleicht hört man es im Hintergrund, gerade wird etwas verlost, deswegen dreht sich ein Rad, bis hin zum großen Atlas ist eigentlich noch alles in seiner klassischen Form hier an den Ständen zu sehen und ja, zum Anfassen da.
Ja, aber die Digitalisierung ist doch sicherlich auch schon angekommen, oder?
Korrekt, ja. Deswegen planen viele Verlage auch aktuell zweigleisig. Es gibt weiterhin eben das gedruckte Lernheft oder Buch und parallel wird an einer digitalen Lösung gearbeitet oder sie ist schon hier auf der Didakta, auch weil die Verlage erkennen, dass diese digitalen Versionen einfach den Schülerinnen und Schülern einen Mehrwert bieten können, den die gedruckte Version so nicht leisten kann, sagt beispielsweise Iris Kalvelage vom Westermann Verlag, der auch einen Atlas in digitaler Form herstellt, der ganz andere Möglichkeiten bietet.
Wie können die Kinder dann auch merken, wenn der Gletscher sich abbaut oder wenn eben Flüsse trocken fallen. Was bedeutet das, dass man das einfach sehen kann? Also da kann man natürlich dann steuern mit oder ergänzen mit Aufgaben, die dazu kommen, die passgenau zur Karte kommen. Das heißt, um das kurz zu machen, wir haben den Dirke als App-Anwendung fürs Tablet, aber eben auch für die Browser-Version da einfach ganz neu aufgesetzt.
Ja, also da sind interaktive Karten drin, da kann die Lehrkraft dann eben noch Filme einspielen oder Aufgaben neu und anders zusammenstellen und das ist eben in der klassischen gedruckten Version deutlich anders, da ist alles vorgegeben, da kann man nur blättern.
Wie kommt das denn bei den Besucherinnen und Besuchern an? Also wie groß ist Ihr Interesse, bei den Verlagen vorbeizuschauen?
Teilweise sehr groß. Allerdings sind ja nicht alle großen Verlage hier vor Ort in Köln und das ist aus der Sicht von vielen Besucherinnen und Besuchern durchaus ein Problem, weil dadurch einfach die Möglichkeit zu vergleichen nicht mehr so gegeben ist. Das hat die Didakta traditionell eigentlich ausgezeichnet. Wir hatten es Anfang der Woche schon kurz erwähnt, das sind nicht alle hier. Also im Grundsatz freut man sich, Sachen ansehen zu können, aber es fehlt so ein bisschen die Auswahl.
Bringen die digitalen Schulbücher denn schon den Verlagen einen nennenswerten Umsatz? Ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man so zwei Angebote so gleichzeitig in der Luft halten muss und bei beiden Angeboten ja auch qualitativ hochwertige Dinge anbieten muss.
Ja, also das Geld machen die Verlage immer noch mit den klassischen gedruckten Büchern. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die noch in so einer großen Vielzahl hier sind. Der Umsatz von den digitalen Versionen, der hat vor der Pandemie nicht mal 10% ausgemacht. Und bei allem Potenzial, das Bildungsforschende und Pädagogen und Pädagogen in solchen Medien erkennen, sie sind halt auch kaum noch im Unterricht angekommen und so schnell wird sich das auch nicht ändern. Die Lizenzen für die Bücher, die sind relativ teuer. Dazu kommen dann eben noch die Endgeräte, mit denen gearbeitet werden muss. Und das ist ein Grund, warum das gute alte Schulbuch also weiterhin im Unterricht vertreten sein wird. Und es gibt ja dann eben auch noch weitere Vorbehalte. Sei das eben bei der Frage, wann ist ein Update nötig, dass gegebenenfalls, wenn es nicht aufgespielt wird, diese digitale Lehrmöglichkeit dann auch zunichte macht, weil man sie nicht mehr nutzen kann. Ein Schulbuch wird traditionell vererbt unter den Kindern in einer Familie. Und es gibt Bedenken gegenüber deren Datenspeicherung, also wo landen Daten, wie komme ich dann da später wieder dran und welche Bedeutung hier die Schulbücher haben, das sieht man auch an einem Stand, der verkauft nämlich in Leder gebundene Taschen zum Büchertragen für Lehrer und da ist die Schlange sehr, sehr groß.
Also das Ende des Schulbuchs ist noch nicht besiegelt, höre ich daraus.
Auf gar keinen Fall, nein.
Soweit Martin Schütz von der Bildungsmesse Didakta. Vielen Dank bis hierhin. Jetzt haben wir eingangs schon viel darüber gehört, wie die Pandemie Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler belastet. Eine Gruppe, die während der Pandemie manchmal schon fast vergessen wurde, aber nicht weniger stark unter Lockdown etc. gelitten hat, ist die der Studierenden. Wie sehr, das zeigen auch die Wartezeiten in den psychologischen Beratungsstellen der Studierendenwerke. Der Bedarf an Unterstützung ist enorm gestiegen. Baden-Württemberg will deshalb jetzt die Hilfe ausbauen. Das Land gibt 1 Million Euro für zusätzliche Beratungsstellen bei den Studierendenwerken aus. Katharina Thoms hat mit Betroffenen gesprochen, genauer gesagt auch mit einer Mutter einer Studentin.
Annegret Lang wirkt noch heute ein bisschen erschrocken, wenn sie an ihre Tochter denkt im zweiten Pandemiejahr.
Die hat dann ihr Studium abgeschlossen, auch alles online. Und dann hatte sie eine Stelle. Nach 4 Tagen ist sie völlig zusammengebrochen. Psychisch fertig. Also sowas habe ich nicht erlebt. Die konnte kaum noch laufen. Sie hat nur noch geweint.
Annegret Lang hatte während der Pandemie sehr viel Zeit für ihren behinderten Sohn gebraucht. Die Tochter hat zwar zu Hause gewohnt im Studium, aber alles allein gemanagt, ausgehalten, durchgezogen. Mit dem Einstieg in den Job ging das dann nicht mehr.
Sie hat dann gesagt, Leute, ihr könnt nicht auf mich warten. Ich brauche erstmal eine Auszeit. Dieser Megadruck. Und dann bricht die völlig zusammen. Da war sie auch ein halbes Jahr zu Hause. Ich habe gesagt, jetzt machst du erstmal nichts. Und ruhst dich aus. Die war richtig im Burnout.
Beratung hatte die Tochter keine. Dass Studierende während der Pandemie aber vermehrt Hilfe brauchten, die psychischen Belastungen enorm gestiegen sind, das zeigen zahlreiche Studien. Und letztlich die Nachfrage in den Beratungsstellen selbst, sagt auch die Psychologin Caroline Burmeister-Gallion vom Studierendenwerk Stuttgart-Hohenheim.
Corona hat so ein bisschen wie so ein Katalysator gewirkt. Also das heißt, was vorher schon da war, sowas wie ja, soziale Ängste, vielleicht Einsamkeit, Beziehungskonflikte oder vielleicht auch schon so eine gewisse Tendenz zu einer depressiven Verstimmung. Das wurde eben durch die Folgen der Corona-Pandemie vor allem dann verstärkt oder vielleicht dadurch erst zum Vorschein gekommen.
Besonders schwierig,
dass Studierende von heute auf morgen plötzlich den Alltag ganz allein oder ganz neu strukturieren mussten. Das hat schon die Stressbelastung nochmal deutlich erhöht. Und natürlich auch einfach der komplette Wegfall der Ausgleichsmöglichkeiten. Also alles, was das Studium vielleicht gerade am Anfang irgendwo noch auch interessant und spannend gemacht hat.
Weggehen, tanzen, Leute treffen, fiel alles weg. Und wer sich zusätzlich zum Studium noch Sorgen ums Geld machen muss, Kinder versorgt oder zur Risikogruppe für eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus gehört, für den oder die stieg der Druck enorm. Aber auch jetzt, mit der Rückkehr in die Präsenzlehre, ist nicht einfach alles gut. Fast 2/3 leiden weiter unter psychischen Belastungen. Das zeigt eine Umfrage von Anfang des Jahres unter mehr als 7.000 Studierenden vom FZS, dem Freien Zusammenschluss der Studierenden in Deutschland. Vorstand Darius Danai.
Wenn man jetzt sozusagen wieder in die Präsenzlehre kommt, ist natürlich einerseits vieles liegen geblieben, was nachgeholt werden muss. Aber andererseits ist es so, dass die Beratungsangebote der beispielsweise der Studentenwerke teilweise sagen, dass sie bis zum 80% höheren Anstieg der Nachfrage haben. Oder auch, ich selbst studiere in Hannover, hier zeitweise die Wartelisten der psychologischen Beratungsangebote für Studierende gestoppt worden sind.
Angst, im Seminar zu reden, Vorträge zu halten, überhaupt wieder den Kontakt zu anderen aufnehmen. Nach 2 Jahren digitaler Isolation ist der Beratungsbedarf immer noch groß. Das hatten auch die 8 Studierendenwerke in Baden-Württemberg an die Landesregierung gemeldet. Das Wissenschaftsministerium in Stuttgart hat jetzt reagiert. Zu den rund 22 Millionen Euro im Jahr gibt es jetzt noch mal 1 Million Euro zusätzlich für psychologische Beratungsstellen. Das reicht meist für eine volle zusätzliche Stelle. Allerdings sind die Mittel begrenzt bis nächstes Jahr. Der Bedarf wird aber bleiben, sagt die Psychologin Burmeister-Gagnon vom Studierendenwerk Stuttgart-Hohenheim.
Also ich glaube, Leerlauf werden wir nie haben. Auch jetzt nach der Corona-Pandemie, auch abgesehen von den Langzeitfolgen, gibt es ja genug andere Faktoren, die wahrscheinlich dazu beitragen werden, dass der Bedarf weiterhin steigt, wenn man an die anderen vielen Krisen denkt, mit denen wir gerade eben auch zu kämpfen haben.
Der FZS fordert überall mehr Landesmittel wie in Baden-Württemberg. In anderen Bundesländern hätten nur einige Hochschulen selbst die Beratung auf eigene Faust ausgebaut. Es brauche einen Hochschulsozialpakt, sagt FZS-Vorstand Dario Stanay.
Und in diesem müssen halt vor allem die psychologischen Beratungsangebote spezifisch für Studierende ausgebaut werden, aber vielleicht auch Anlaufstellen im städtischen Bereich, die ja auch zu wenig eigentlich leisten können aktuell.
Die Tochter von Annegret Lang hat ein halbes Jahr Pause gebraucht, um sich vom Corona-Studium zu erholen. Inzwischen arbeitet sie aber in ihrem neuen Job.
Bell. Ein großes Versprechen, Risiken und Nebenwirkungen, Sie ahnen es vielleicht. Das sind 3 neue Kinofilme. Und wenn Sie wissen wollen, ob es sich lohnt, für die ins Kino zu gehen, dann hören Sie doch gleich mal rein bei Corso Kunst und Pop. Das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.